Ja, ich grüße euch. Ich heiße Hescherberg. Es ist ein Phänomen. Ich habe es mir schon gedacht, wie viele Gesichter werde ich wohl erkennen. Ich meine, ich bin früher sehr oft in Detmold gewesen, hatte viele Klicken gekannt. Ich war auch schon mal in eurer Gemeinde, ich glaube nicht in diesen Räumen, sondern irgendwo anders, wo ich fast bei Klassens geklingelt hätte heute Morgen. Da habe ich mich verlaufen. Mit Jasch Albrecht war ich mal bei euch, genau, so war das, ein Freund von mir. Was Detmold mir beigebracht hat, ist Rucksen. Ist Rucksen noch ein Thema? Gibt es noch die Ruxer unter euch? Ja, genau. Und wir haben gerade letztes Jahr wieder eine neue Gruppe eröffnet, eine Rucksgruppe. Also das Vermächtnis. Ja, Vicky hat das Thema schon genannt und damit den Gottesdienst überschrieben mit der Überschrift Gott sorgt für dich. Und das werde ich in drei Blöcken nochmal näher uns vor Augen führen, ein paar Gedanken weitergeben. Der erste Block wird etwas länger sein und dann zwei kürzere. Ja, es gibt vermeintlich sehr viele Gründe, wo wir uns so richtig sorgen könnten. Es gab mal eine Umfrage, da hatten 50% aller Befragten gesagt, dass sowas wie Armut oder soziale Ungerechtigkeit, Pflegefall im Alter, das wäre für die der ganz große Sorgenpunkt. Auch Terror war genannt. Neulich in einer Talkrunde hat man herausgefunden, dass die Deutschen sich jetzt gerade extrem sorgen um sowas wie die Altersvorsorge. Platz 1. Muss bei dir nicht so sein, aber in dieser Talkrunde kam das eben mal so raus. Ein Drittel aller hatten Kriminalität erwähnt oder Krebs oder andere Krankheiten. Ein Viertel aller meinten Krieg, Arbeitslosigkeit. Unter Sonstiges kam dann sowas wie keinen Partner bekommen, nicht attraktiv genug zu sein. Und einige meinten auch, ihre Sorge ist, dass die Katze vom Auto überfahren wird. Das sind Sorgen der Menschen in unserem Land. Woher kommen Sorgen, könnte man sich fragen. Sind das schlechte Erfahrungen? Die Wahrscheinlichkeit, dass mir das oder jenes auch widerfahren wird. Und dann übersteigern wir etwas. Es setzt sich vielleicht fest in uns, wird übergroß. Sorgen sind negative Gedanken, die um uns kreisen. Die Vorstellung, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Und John Mason sagte mal, die Sorge ist wie eine Dunkelkammer. Dort werden meist nur negative entwickelt. Also Sorgen können durchaus ja auch auf ein Problem hinweisen. Wenn wir dann reagieren, dann sorgen wir für eine Lösung. Dann gehen wir das lösungsorientiert an, also zum Beispiel eine Vorsorge oder so. Wovon wir aber heute Morgen reden, sind Sorgen, die sich zum Beispiel verselbstständigen. Jemand sagte mal, sie führen uns in ein Gedankenkarussell. Wir werden zu Grüblern, haben Angstgefühle. Dazu gehört zum Beispiel auch so ein übertriebenes Analysieren von Dingen permanent. Und jemand drückte das auch mal so aus, wir erleiden unnötig Qualen. Sich Sorgen zu machen scheint nur so, als würden wir etwas tun. Letztlich ist es sowas wie ein Schaukelstuhl. Der bewegt sich schon, wir kommen aber nicht vorwärts. Also Sorgen ist schon etwas, was sich ja auch meist in die Zukunft richtet. Und ein anderes Zitat sagt, die Sorge um die Zukunft ist Verschwendung der Gegenwart. Was sagt Jesus? Sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Also geschweige denn Zukunft. Jesus sagt auch, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich trägt. Übrigens sehr realistisch auch. Und ich merke, dass Jesus hier auch sagt, ich verkläre da nichts, sondern ich weiß ganz genau, wie es euch geht. Und zu Jesu Zeiten hatten die Menschen ähnliche Sorgen wie wir, so ganz grundsätzlich. Und Jesus sprach wohl in seiner berühmtesten Reden, der Welt über Sorgen. Und da heißt es, warum sprecht ihr? Warum sprecht ihr? Und dann könnten wir unsere Sorgenlisten aufführen. Warum ist das unser Reden oder unser Denken? So geraten wir regelrecht in eine Kultur des Sorgens. Und kennt ihr vielleicht auch Leute, die das auch ausstrahlen, bei denen sich das so festgesetzt hat, dass andere das mitbekommen? Eine negative Grundhaltung, das kann uns auch unsympathisch machen. Und das sollten wir gerade als Christen, die ja repräsentieren, dass der Herr, Herr unseres Lebens ist, eigentlich ablegen. Ich musste an Jürgen von der Lippe denken, der schrieb ja dieses Lied, Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Als würden Sorgen so selbstverständlich zum Leben gehören. Wir wachen auf und unser Aufwachprozess weckt auch gleich die Sorgen mit auf. Ich musste gerade gestern mal an einen anderen Komiker denken, das ist der Otto Walkes, der hatte die Susi sorglos, vielleicht seid ihr auch Fans von Otto. Das ist vielleicht das andere Extrem, etwas Naives, und da wollen wir heute Morgen auch nicht hin. Jesus sagt im Grunde in Matthäus 6, Sorgen machen keinen Sinn. Sie sind unproduktiv. Wenn wir zum Beispiel die Umfrage uns anschauen, wir können herzlich wenig an den meisten Punkten etwas mit Sorgen lösen. Ihr könnt mit Sorgen eurem Leben nicht eine Elle hinzufügen, sagt Jesus. Man muss fairerweise sagen, ja, Jesus gewährt schon, sich zu sorgen. Und vielleicht denkst du auch, ach, der Spielverderber da vorne, ich sorge mich halt auch so gerne. Nimm mir doch nicht das, was ich so gerne mache. Jesus erlaubt, dich zu sorgen, und zwar um sein Reich und seine Gerechtigkeit. Da dürfen wir uns mal so richtig aussorgen bei dem Thema. Trachtet zuerst. Und dann wird das andere zufallen, ähnlich wie das ja Paulus auch sagt. Da musste ich dran denken, dass dazu mir keine Umfrage bisher unter die Finger gekommen ist. Vielleicht sollte man Menschen, die sich stark investieren in das Reich Gottes, mal befragen, welche Sorgen haben die eigentlich. Kann sein, dass es ganz interessant ist, wie wenig Sorgen da möglicherweise übrig bleiben, diesseits bezogen. Man könnte viele Ratschläge zusammentragen und auch Zitate, ich habe einige rausgesucht, helfen uns, weil sie aus der Lebenserfahrung anderer sprechen. Man könnte auch die Psychologie heranführen und so weiter. Machen wir heute alles nicht, sondern nur noch einen Ratschlag von Paulus, den ich anbringen möchte, aus Philipper 4,6. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Und dann kommt das Wörtchen, sondern in allen lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Bei der Vorbereitung dieses Themas ist mir dieser Vers irgendwie für mich persönlich wichtig geworden. Vielleicht ist er für dich abgelutscht und schon zu oft gehört. Mich hat es getroffen, weil vielleicht es meinem Typ sehr entspricht. Dieser Vers meint, ja, das Gegenteil von sich Sorgen machen, introvertiert werden, grübeln, schweigsam werden. Sondern Kommunikation hilft. Geh raus damit. Wohin? Und da gibt es die Adresse zu Gott hin. Also das ist der Weg. Und es steht hier auch nicht zufällig, Paulus macht gerne lange Sätze, am Ende noch Danksagung. Denn vielleicht wisst ihr, Dankbarkeit ist eine Sorgentherapie. Abends mal eine kleine Liste mit den Dingen, wofür ich dankbar bin. Und vielleicht kann ich dann besser einschlafen. Und so zeigt sich ja auch irgendwo, und es muss sich ja auch irgendwo zeigen, was ist mein Vertrauen, mein Glaube? Billy Sunday, ein Evangelist, sagte mal, die Furcht klopft an die Tür, der Glaube öffnet und es war niemand da. Übrigens, Furcht ist auch ein Glaube. Der Glaube daran, dass es nicht gut gehen wird. Was ist das Problem von Sorgen? Ich möchte langsam die Kurve kriegen zu dem ersten Wort in unserer Headline heute, Gott. Und ich habe es mal so formuliert für mich, Sorgen kennen nicht einen Gott, der sich bereits um uns sorgt. Ein Zitat sagt, erzähl deinem Gott nicht, wie groß die Probleme sind, sondern erzähl deinem Problem, wie groß Gott ist. Also wenn ich Christ bin, muss ich doch auch bei diesem Thema mein Leben unterscheiden von jemand, der Jesus nicht kennt, oder? Jesus sagt weiter, die Welt hat Sorgen, so nicht ihr. Also ein Merkmal von uns müsste sein, sehr wenig Sorgen zu haben, vielleicht mal gar keinen. Hoher Anspruch. Aber das Merkmal der Welt ist schon, sich zu sorgen. Nur, wir haben ja für alles Entsorgungsstationen, Recycling. Und wir Deutsche sind da bestimmt richtig gut dabei. Aber wohin mit den Sorgen? Und viele probieren es ja mit Ertränken. Da fiel mir Heinz Rühmann ein. Ich hoffe nicht, dass er das aus eigener Erfahrung sagen muss. Sorgen ertrinken nicht in Alkohol. Sie können schwimmen. Ich hatte letzte Woche Klassenkameraden von mir, die Zehner, getroffen, nach 30 Jahren. Und einer von ihnen, den mochte ich damals, sportlicher Typ, keck, aber auch ein bisschen Sorgenkind. Und man konnte damals schon sehen, wenn er die Kurve nicht kriegt, wird es vielleicht auch so bleiben. Und er sitzt vor mir, ich habe ihn nicht erkannt, ich dachte, irgendein 70-Jähriger sitzt da auch am Tisch. Nein, es war er. Und er hat die 30 Jahre vermutlich seine Sorgen irgendwie ertrinken wollen. Also wohin? Die Bibel sagt uns wohin und wir hatten diesen Vers auch schon. Alle Sorgen werft auf ihn. Und werft ist ein sehr aktives Wort, was wir hier vorgezeigt bekommen haben. Denn er sorgt für euch. Also wir haben eine Adresse, wo wir Sorgen entsorgen. Wohin entsorgt eigentlich ein Atheist seine Sorgen? Habe ich bisher noch nicht gefragt. Das wird schwierig. Also wenn Gott für uns sorgt, sagen wir das nur so? Ist das so eine fromme Floskel? Geht das leicht über die Lippen? Wisst ihr, was ich großartig finde, ist, dass Gott hat ja sehr viele Namen. So ein Name wird ihn gar nicht beschreiben und auf den Punkt bringen. Gott hat viele Namen. Und Gottes Namen sind auch ehrlich und so gemeint, wie offenbart. Es ist nicht so wie bei einem Diktator, der eigentlich unterdrückt, mordet, aber sich so einen Wohltätertitel verpasst. Bei Gott ist es anders und es lohnt sich da ein näherer Blick, was die Gottesnamen betrifft. Ich zitiere, Vater, du bist mein Jehova Rohi, der mich füttert und leitet. Jehova Jira und nichts wird mir mangeln. Du bist Jahwe Jireh, der Herr, mein Versorger. Unfassbar. Gott schreibt es in seinem Namen fest, ich bin der, der für euch sorgen will. Also Gottes Namen nicht einfach nur Namen, sondern Gottes Namen sind Programm und Teil seines Wesens und deswegen auch Handelns. Also dass Gott sich verpflichtet mit seinem Namen für immer in Abhängigkeit zu uns, diese Rolle als Versorger wahrzunehmen, finde ich faszinierend. Also wie wir auch gesungen haben, selbst die Erde bricht zusammen, wenn er sie nicht erhält. Gott braucht keinen Urlaub von uns oder von seinen Geschöpfen. Und vielleicht sollten wir das mal den Sorgen entgegenstellen. Und deshalb die Frage, wenn ich weiß, Gott versorgt, bin ich dann noch besorgt? Also Sorgen oder Versorgen ist die Frage. Und müssten eigentlich die Sorgen nicht immer kleiner werden, je mehr ich diesem Jahwe Jireh beispielsweise vertraue? Also die Gottesnamen fordern mich auch heraus, ich tausche meine Sorgen gegen seine Fürsorge. Fürsorge. auch ein schönes Wort und ich verbinde damit einen weiteren Namen, eine Gottesoffenbarung, Vater. Kann man wohl kaum besser als mit Vater ausdrücken und es, der Fürsorgliche steckt auch schon im alttestamentlichen Gottesnamen drin und ist vielleicht auch einfacher zu merken als ein Jireh oder Jirah. Habe gerade gestern etwas Neues gelernt. Ich freue mich immer, wenn ich was aus der Schrift lerne, wenn es mal so Bing macht und das durch meine Frau, die etwas recherchiert hat. Vater kommt im Alten Testament 15 Mal vor. Was schätzt ihr, wie oft im Neuen Testament? Bibelschule Brak ist nicht weit. Ihr seid bestimmt sehr auf dem... Nur so eine Schätzfrage. Wüsste ich auch nicht. 245 Mal. Und glaube ich nur dreimal das aramäische Abba, dieses Daddy, dieses Papa, bei ganz besonderen Stellen. Es lohnt sich da auch mal zu recherchieren. Aber 245 Mal, viel stärker kommuniziert als im Alten Testament. Das will uns sicherlich auch noch was sagen. Also Vater ist mehr als nur pauschal Gott. Denn mit Vater rückt er uns ja beziehungstechnisch und versorgungstechnisch ganz nah. Und das nicht für unbestimmte Zeit. Denn ob das tägliche Manna in der Wüste oder das täglich Brot, was wir ja in diesem Vater unser beten, ist eine tägliche, zugesicherte Versorgung. Ich habe zu Hause eine Liste gefunden von Bibelstellen, die zeigen, dass Gott versorgt und wie er versorgt. Und die geht quer durch die Bibel. Und das bezieht sich auf unterschiedlichste Lebenslagen. Es sind 55 Seiten auf A4 in etwa 11 bis 12 Punkt geschrieben. Vers oder Abschnitt für Abschnitt. Gott versorgt, Gott versorgt, Gott versorgt. Also Gott hat bereits über Jahrhunderte bewiesen und gezeigt, dass er der Versorger ist. Hat sich keine Auszeit mal ein Jahrhundert genommen. Der Beweis ist längst erbracht. Können wir das den Sorgen entgegenhalten? Wir können heute nicht ganz so praktisch werden, aber wir müssen, denke ich mal, auch diese Erfahrung einfach selber, jeder für sich mit Gott machen. Und dann schreibst du deine persönliche Geschichte auf der Seite 56 weiter. Und das wünschen wir euch auch und hoffen, dass wir da auch Initialzündung sein dürfen. Ich hatte mir gestern eine Frage gestellt, kann es sein, dass mein Wandel auf Erden enorm damit zu tun hat, welches Gottesbild ich in mir trage? Welches Gottesbild liegt mir zugrunde? Wenn ich ein Sorger bin, welches Bild von Gott und Verständnis von Gott liegt dem zugrunde? Was lag Elia für ein Bild zugrunde, als er dieses Riesenspektakel da veranstaltet, wo Gott Feuer schickt und ja eindrucksvoll demonstriert, wer der Versorger ist, nicht Baal, der konnte noch nicht mal Feuer schicken. Jeder Mensch kann Feuer zumindest zündeln. Die große Botschaft da wieder an Israel, ich bin euer Versorger. Wie war es bei Josua? Muss er sich nicht einen fetten Kopf gemacht haben, in den Fußstapfen von Mose zu treten? Was war mit Abraham, als es plötzlich hieß, du opferst deinen Sohn? Ich stelle mir das so vor, dass er diese Nacht wach lag und vielleicht ging ihm eine Rechnung durch den Kopf. Wer ist dieser Gott? Wie hat er sich uns denn vorgestellt bereits? Welche plus Erfahrungen habe ich schon mit ihm gemacht? Plus, was hat er an Zusagen und Verheißungen uns schon kundgetan? Und dann kommt ein Gleichheitszeichen. Und das ist meine Handlung. Und er stand morgens auf und ging. Gott führt das Volk Israel aus Ägypten heraus und muss ihnen erstmal beibringen, wie er ist. Viele Lektionen gab es in der Wüste. Aber eine Lektion war auch wichtig. Ich bin euer Versorger. Und rückblickend haben wir diesen schönen Vers, da sagt Gott, es hat euch 40 Jahre in der Wüste an nichts gemangelt. Nichts gemangelt. Und Mangel ist ein Stichwort, den ich jetzt auch aufgreifen möchte. Und ich möchte am Ende des ersten Teils überleiten sozusagen oder landen auf einem Bild, das Gott den als Versorger, finde ich, ebenfalls sehr gut ausdrückt und präsentiert. Und das ist das Bild vom Hirten. Und bei diesem Bild werden wir dann auch bleiben. Da denke ich sofort an Psalm 23. Ich hatte mal gelesen, dass das eins der bekanntesten Bibelworte aus dem Alten Testament ist. Der Herr ist mein Hirte, kennen wir alle. David wusste, was er schreibt, denn er war ja selber Hirte. Und dieser Vers muss für ihn sowas wie ein Ausruf, so ein Statement, so ein Bekenntnis sein. Und ich habe mir von Theologen sagen lassen, in diesem Vers allein sind diese drei Gottesnamen schon verarbeitet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also David schreibt diesen Klassiker, weil er offensichtlich Erfahrungen hat mitmachen dürfen, dass Gott der Versorger ist. Und wir kennen Davids Geschichte. Er hatte auch Furcht. Und bei der Furcht sagte er, jetzt erst recht vertraue ich Gott. Mir fällt die Bibelstelle gerade nicht ein. Das war seine Reaktion. Er kannte diesen Versorger, den Gott, den Versorger. Ich möchte festhalten, Gott kann und will wesentlich nichts anderes, als sich um uns zu sorgen. Sein Name ist Programm. Das Bild vom Hirten schwappt in das Neue Testament über. Und da heißt es jetzt nicht mehr einfach nur Hirte, sondern da heißt es der gute Hirte. Und bevor wir noch mehr auf diesen guten Hirten eingehen, darf uns der Chor jetzt ein Lied dazu singen. So wie David ein vorbildlicher Hirte war, ist er eine Vorschattung sozusagen auf Jesus. Hirte, der Allmächtige, der das Weltall geschaffen hat, identifiziert sich mit so einem Begriff wie Hirte. Nicht einfach der Autoritäre, der Unterwürfigkeit fordert oder ein Gott, der aus der Distanz irgendwie regiert, sich bei ganz großen Linien vielleicht mal einmischt. David wurde König, auch diese königliche Linie führt zu Jesus. Und Psalm 23 beschreibt den Herrn als den Hirtenkönig. David hat die Schafe sogar vor Löwen verteidigt. Also richtig heldenhaft. Auch darin ist er, wie Theologen sagen würden, ein Typus auf Jesus und sowieso wunderbarer Held, werden wir vielleicht auch bald zu Weihnachten wieder singen. Aber vor dem, der umherschleicht wie ein brüllender Löwe, der Widersacher Gottes, und sucht, wen er verschlingen kann, ist auch David auf den Schutz des Herrn angewiesen. Und übrigens steht dieser Gedanke des brüllenden Löwen auch wieder in 1. Petrus, im Kontext von alle eure Sorgen werft auf ihn. Interessanter Zusammenhang. Gott sorgt für uns. Was wäre das für eine Vorsorge, wenn sie sich nur um die äußeren Belange unseres Lebens kümmern würde? Gott geht es um Rettung unserer Seelen. Wie tut er das? Jesus selbst sagt, wie. Und noch bevor es passiert, sagt er, wie. Ich bin gekommen, damit sie das Leben, das ewige Leben eingeschlossen haben und volle Genüge. Volle Genüge haben ist vielleicht noch sowas wie Psalm 23. Aber das, was jetzt kommt, ist eine Steigerung im Neuen Testament. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hier kümmert sich der gute Hirte um deine und meine Seele. Wie? Indem er selbst das Sühnelamm wird für unsere Sünden,
Warum tut er das?
1. Petrus 2, 25 schreibt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe. Ich habe es schon wieder vergessen, ich wollte so ein Schaf hier hinpacken. Denkt euch hier mal so ein schönes Schaf. Wir sind heute alle Schaf. In Johannes 3, 16 steht, Jesus kam. Er kam, weil er es gar nicht aushält. Er kann diese Gottesferne gar nicht ertragen von uns. Unsere Rebellion. Er sorgt sich auch um die trennende Sünde. Und deswegen kam er, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also die noch irren wie Schafe ohne Hirten beschreibt diese Verlorenheit. Und dann folgt in diesem Vers eine Kehrtwendung. Das ist ein Kuschel. Komme ich ja gar nicht mehr los von. Süß. Ja, so sieht Jesus uns wahrscheinlich, ne? Süß, aber irgendwie immer auf Abwägen. Hm? Kleine Schäfchen. Und diese Kehrtwendung beschreibt er so: Jetzt aber habt ihr euch hingewandt, bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Auf die Zukunft, sagt die Bibel, dass mal sprichwörtlich Schafe von den Böcken getrennt werden. Also wir entscheiden heute, auf welcher Seite wir stehen. Und vielleicht gehst du ja schon lange in diese Gemeinde oder vielleicht bist du das erste Mal da, aber so richtig eine Entscheidung für Gott ist irgendwie nicht gefällt worden. Und vielleicht merkst du heute, nein, zu dieser Herde gehöre ich eigentlich noch nicht. Der Begriff zugewandt und bekehrt meint sowas wie eine Entscheidung. Du kannst dich heute entscheiden, denn es fordert auch eine Entscheidung. Wenn du diesem Hirten noch nicht zugewandt bist, ihm nicht gehörst, in dem Fall vertraust du bzw. gehörst du jemand anderen. Und Jesus macht in der Geschichte in Johannes 10, auch Klassiker, unmissverständlich deutlich, die Alternativen sind entweder ein Dieb oder ein Räuber, die haben auch Interesse an dir, oder ein Mietling. Der Dieb wird stehlen, schlachten und verderben und dem Mietling, dem gehören die Schafe nicht wirklich. Und wenn es hart auf hart kommt und der Wolf sich nähert, wird er sich verziehen. Und der Wolf stürzt auf die Schafe und verstreut sie oder frisst. Also da ist keiner besorgt um dich. Was kannst du tun? Weißt du, Jesus macht dir ein Angebot und in dieser Geschichte wendet er ein anderes Bild noch an und sagt, ich bin die Tür. Und er meint in diesem Bild die Tür zum Stall. Wenn jemand durch mich hineingeht, durchgeht, wird er selig werden. Wie so ein Zustand völliger Erlösung, könnte man sagen. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Eine schöne Metapher, die wir auf unser Leben anwenden können. Volle Genüge zum Beispiel. Wer will das nicht? Wenn du noch nicht durchgegangen bist, gehörst du noch nicht zu dieser Herde. Hast das Leben oder volle Genüge noch nicht? Oder mit Psalm 23, dann mangelt es noch. Und der Hirte, das können wir uns gut vorstellen, zählt abends die Schafe durch, er winkt sie durch. Und würde sehr gerne deinen Namen auch erwähnen. Und der brüllende Löwe ist nicht der Einzige, der rausgeht, um zu verschlingen. Auch der gute Hirte macht sich ebenfalls auf. Mit besten Absichten, um das verlorene Schaf zu suchen, bis er es findet. Und dann wird uns niemand aus seiner Hand rauben. Und nochmal sein Beweis, dass er der gute Hirte ist. Jesus kam, um sein Leben für uns zu geben. Und in dieser Geschichte erwähnt er das 3-mal. Warum? Weil es wichtig ist. Es ist auch außergewöhnlich. Das ist übrigens göttliche Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt. Liebe steht hinter der Sorge um dich, dem Versorger. Es ist wie sein Motor. Die treibende Kraft ist Liebe. Für den Versorger auch. Und Johannes 15, 13 schreibt, größere Liebe hat niemals als der, der sein Leben gibt. Und darüber könnte man noch viel nachdenken. Denn normal ist das doch nicht. Dass ein Hirte für seine Schafe stirbt, ist das normal? Kennen wir da eine Geschichte, wo das schon mal stattgefunden hat? Das wäre unverhältnismäßig, das wäre außerhalb des Rahmens, würden wir gar nicht gutheißen, denke ich mal. Genauso wenig gibt es auch ein Beispiel in den Religionen, wo Gott runterkommt und für mich stirbt. Und genau das tut Jesus. Also Fazit, einen größeren Liebesbeweis kann es nicht geben. Ich dachte, ihr würdet jetzt mal stehen bleiben, mir den Rücken stärken, war wohl nichts. Aber ja, ich habe ja meinen Schnucki hier vorne. Habt ihr noch ein paar Minuten Aufmerksamkeit? Wir haben den Versorger aus dem Alten Testament gesehen und er ist heute noch derselbe. Wir haben die größte Tat des Hirten gesehen, der sein Leben gab, sich sorgt um meine Seele, wohl die größte Botschaft der Welt. Jetzt möchte ich den Bogen weiterspannen in die Zukunft. Vielleicht hast du ja Zukunftsangst. Auch auf die Zukunft wird uns ein offensichtlicher Hirte in Aussicht gestellt, Offenbarung 2. Der Hirte der Zukunft wird mit einem eisernen Stab weiden, steht da. Mit einem eisernen Stab. Nicht nur mein Stecken und Stab trösten mich, sondern jetzt ein eiserner Stab. Nur so wird Jesus Frieden bringen und Frieden bewahren. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes hat für mich den Bezug zwischen Hirten und Frieden in Hebräer 13, 20 zusammengebracht. Der Gott des Friedens, aber der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe. Und wenig später steht ihm dann, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das ist hier unser neuer Zeitraum, über den wir sprechen, nach doch Christus kam, nachdem der Hirte sein Leben gab für uns. Er wird mal Frieden herstellen, der Friedefürst. Passt so schön vorweihnachtlich. Und schon im Alten Testament anmoderiert. Friedefürst, ein Gottesnamen, sowas wie ein Thronnamen, einer der 4 Thronnamen Jesu. Und wie ich das verstehe, ist der auf die Zukunft hin noch hingesprochen. Also die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Wenn wir uns nach einer friedvollen Welt sehnen, diesen Ausblick haben wir. Die beste und friedvollste, wohl auch sorgenfreiste Staatsform oder Regierungsform aller Zeiten wird Jesus mal stellen. Jesaja sagt, man wird keine Gewalttat, keine Verheerung, kein Krieg oder Verwüstung mehr finden. Alles das, was wir Menschen so verbrechen. Und alle Ängste aus der Umfrage anfangs. Also erstens, den ersten Frieden, den Gott uns natürlich geben will, ist ganz klar der Friede mit ihm. Ganz individuell, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Darüber sprachen wir im zweiten Teil.
Und nur noch mal dazu, Jesus will ja jetzt schon Frieden in deinem Herzen. Kolosser 3, 15 sagt es so, und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Also eine Regierungsform auch unserer Herzen. Wenn denn der mit dem Thronnamen Friedefürst Platz genommen hat in meinem Herzen. Und Philippa 4, 7, der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen. Also Frieden ist hergestellt und muss noch bewahrt werden. Bewahren ist sowas wie ein militärischer Ausdruck. Und man beachte, es ist hier kein neues Thema, das ich jetzt plötzlich im dritten Teil habe. Also Gott sorgt für uns. Der Vers zuvor ist ja, sorget euch um nichts, sondern, und dann hatten wir Flehen und dann die Danksagung und so weiter. Und dann kommt das Wörtchen und dann zieht Friede ein. Also wie steht es mit unserem Frieden? Wenn wir das Leben ja haben, wenn wir volle Genüge haben, wenn wir ein- und ausgehen und Weide finden, sind wir dann noch Sorgenkinder? Ist dann genug Friede eingekehrt? Zweitens ist die zweite Ebene ist der Friede, der sich ja dann einstellt. Und vielleicht kann ich dann viel besser Frieden stiften, Frieden bewahren, auch in meiner Umgebung, zwischen Nachbarn, in der Familie, gesellschaftlich also. Aber mein dritter Punkt ist, ich finde es irgendwie auch großartig, dass auch das im Konzept Gottes seinen Plan und Platz gefunden hat. Eine globale Ebene des Friedens. Dass er das Weltende nicht einfach setzt, ohne zu zeigen, wie es ist, wenn er mal regiert. Wie es ist, wenn der Hirtenkönig regiert. Im Alten Testament hat das ja nicht so ganz funktioniert mit Israel. Die wollten ja einen menschlichen Hirten oder einen König. Also sowas wie Theokratie, vielleicht kommen wir damit nicht so richtig klar. Aber es wird die Zeit kommen, so verstehe ich die Bibel, kursieren ja sehr viele andere Theologien, wird Jesus das mal herstellen. Er wird uns zeigen, wie es ist, wenn er regiert. Und ich hatte mal einen Kollegen, über den hatte ich über diese Themen auch sehr oft gesprochen. Und er war immer auf der Suche nach der friedvollen Gesellschaft. Die Gutmenschen, die haben es ihm richtig angetan. Der gute Hirte sagt, meinen Frieden gebe ich nicht, wie die Welt gibt. Die Welt hatte doch Jahrtausende Zeit, uns ihren Frieden zu geben. Müssen wir nicht sagen, der Mensch ist eigentlich außerstande? Selbst die Kirche, geschweige denn Ideologien wie Kommunismus. Und so ist Gott. Von der ersten Stunde an bis in alle Ewigkeit ist er der, der sich um unsere Belange sorgt und alternativlos und auch treu, so wie David es schon im Psalm 23 sagt, um seines Namens willen. Sein Name ist immer noch Programm. Und Gott selbst, Rohi Jira, ist immer noch seinem Namen verpflichtet. Petrus hat einen tollen Zuspruch für uns. Da heißt es in 1. Petrus 5, 4, wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also es lohnt sich durchzuhalten, vor allem lohnt es sich, zur Herde Gottes zu gehören. Und es ist uns ein großes Anliegen von Lichtpunkt, dass Menschen hinzukommen. Und Lichtpunkt wird gleich ein sehr schönes Lied singen, ein mutmachendes Lied, das heißt »Bleibe im Glauben«. Und ich möchte es noch anders überleiten, wie David den Psalm 23 beendete und so möchte ich die Predigt beenden. Und hier nimmt sich David auch etwas vor. Im letzten Vers, ein Vorsatz. Und vielleicht können wir das für uns auch nochmal festmachen, die besonders, die zur Herde Gottes gehören. Sowas wie jetzt erst recht Vers. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn oder in der Herde Gottes immer da. Wir wünschen euch Gottes Segen im Nachdenken für eure Gemeinde. Amen.